Liebe Scheitis, ich freue mich wie ein Flitzebogen, denn wir haben eine neue Folge am Start. Es geht heute um das viel angekündigte Thema Team Togo. Ein Bekannter von mir hat sich den ehrgeizigen Auftrag gestellt, dass er für Togo Skicross fahren möchte. Die ganze Geschichte gibt es jetzt und natürlich die Aufklärung, ob es geklappt hat. Niki, ich freue mich, dass wir sprechen können, ohne Scheiß. War eine enge Kiste, ein enges Höschen.
Ja, knappe Sache, aber dadurch sind wir ganz nah dran. Also wir zeichnen quasi last minute auf, aber ist auch immer ein bisschen Reiz dabei. Dann ist es schön aktuell, dann freut man sich noch mehr, wenn die Folge rauskommt, weil es nicht schon ein paar Tage her ist. Ich freue mich extrem, dass wir uns hören können. Muss noch kurz was zu deinem Teasing loswerden am Anfang. Also erstmal liebe ich deine Sprichwort-Fails nach wie vor, weil du bist der Einzige, der nicht gespannt ist wie ein Flitzebogen, sondern sich freut wie ein Flitzebogen. Und wie das ausgegangen ist, also ob sie es geschafft haben, Team Togo, das ist ja wohl selbsterklärend, wenn wir es hier in den Scheitern-Geschichten machen, dass es nicht geklappt hat. Aber wie, was, wo? Ich habe überhaupt keine Ahnung.
Moment. Das würde ich jetzt so nicht behaupten. Sie hätten doch auch antreten oder sie könnten doch auch antreten. Sie hätten doch auch angetreten sein können. So, plusquamperfekt. Und quasi angetreten, aber letzter geworden. Das wird dann kein Scheitern.
Ah, okay. Ja, gut, da hast du recht. Also natürlich, klar, spannend ist es immer noch. Es geht um die Form des Scheiterns. Das kann man ja auf viele verschiedene Arten. Und da bin ich dann, wenn du das so sagst, freue ich mich auch wie ein Flitzebogen. Wie geht's dir, mein Bester? Wir haben lange nicht mehr.
Du kennst die Geschichte überhaupt nicht. Du weißt doch gar nicht, wie es ausgeht. Du weißt doch überhaupt nicht, was an dieser Geschichte dranhängt. Mann, aber Hauptsache erstmal hier klein machen, weißt du?
Genau, immer ein bisschen dissen, ein bisschen loswerden. Das gehört doch dazu zu einer guten Freundschaft. Das ist meine Form, meine Zuneigung auszudrücken. Weißt du, jemanden, den ich nicht leiden kann, bei dem es mir egal ist, den stichle ich auch nicht. Das ist mir einfach dann egal. Aber jemand, den ich sehr mag, der darf dann auch mal einen Spruch abbekommen. Ist vielleicht nicht die beste Form der Zuneigung, aber ich möchte dich jetzt auch nicht umarmen oder...
Umarmen wäre auch noch nicht so richtig gut, weil ich bin tatsächlich immer noch ein bisschen erkältet. Also ich muss kurz mal alle ins Boot holen, ja. Wir sind frisch zurück aus dem Urlaub. Wir haben eine Mittelmeerkreuzfahrt gemacht, was schön war. Es hat wirklich richtig viel Spaß gemacht. Die Kinder fanden es super. Das Problem an so einer Mittelmeerkreuzfahrt ist, also generell an einer Bootsreise gibt es natürlich viele Dinge, die auch nicht so cool sind. Aber für uns das größte Problem war, dass da so viele Menschen auf sehr engem Platz waren. Man kann sich da schon aus dem Weg gehen, aber gerade wenn du so Landausflüge machst, dann fährst du halt immer in so einem super vollen Bus. Und ich hatte einmal bei so einem, was war das? Es war Florenz und Pisa. Beim Ausflug nach Florenz und Pisa, also du 2,5 Stunden im Bus von Hafen nach Florenz. Und hinter mir saß die Frau, die ich nur liebevoll die Hustenfrau genannt habe. Mm. Alter, die hat sich da ausgereiert. Nicht normal. Weißt du, so richtig, so ein hässliches Husten. Wo du weißt, da paart sich gerade 35 Jahre Rauchen mit einer ganz fiesen Krankheit, die kurz vor Lungenentzündung steht. Ja. Und die hat hinter mir sich einen abgeröchelt, dass ich kurz davor war zu sagen, ey Mädel, wenn du so einen Husten hast, dann fahr doch verdammt nochmal nicht mit. Weißt du? Und ich wusste schon genau, ich bin da eventuell ein bisschen hypochondrisch, aber ich wusste schon genau, wenn die Frau jetzt hinter mir hustet, dann bin ich in 2 Tagen angeschlagen. Und genau so war es. Also wirklich, ich habe 2 Tage später Schnupfen bekommen, musste so mittags einmal so ein bisschen aussetzen und pünktlich dann zurückreise. Wir sind freitags zurückgereist, jetzt ist es Mittwoch. Pünktlich zur Rückreise war meine Frau und ich so angeschlagen, dass wir den Flug nur geschafft haben mit Ibu, Kinder topfit. Und meine Frau dann samstags komplett zerlegt, hat tatsächlich bis heute umgelegen im Bett. Bei mir war es okay, es ist gar nicht so richtig ausgebrochen. Also ich hatte keinen Tag, wo ich im Bett lag, sondern war mehr so, gut, man muss auch sagen, ich habe nur das Nötigste gemacht. Ja, ich habe die Kinder in die Kita gebracht und dann waren sie in der Kita. Dann haben meine Eltern 2 Tage übernommen am Wochenende, da wäre es nicht gegangen. Ja, ich hing schon drin. Ich versuche immer so positiv zu reden, aber ich hing schon drin, aber es wäre noch schlimmer gegangen, sagen wir es so.
Ja, Ja, ist ja ehrenhaft, dass du nicht versuchst, nur zu jammern, obwohl du weißt, dass es zum Beispiel deiner Frau schlimmer ging. Aber eine Erkältung nervt. Also auch wenn wir uns immer Männergrippe anhören müssen, Spaß macht's auch keinen. Und in dem Fall ist es auch nicht hypochondrisch, wenn du so eine schwer Erkältete hinter dir sitzen hast. Es ist einfach Fakt, dass du dann eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit hast, krank zu sein. Aber ey, wenn sie es bezahlt hat, dann nimmt sie das natürlich mit. War wahrscheinlich eine Deutsche, oder?
Ja, ich verstehe das ja auch. Na klar, ich habe dann wirklich überlegt, was hättest du denn gemacht? Weißt du, hast dafür, weiß nicht mehr genau, was das für ein Trip war. Wir haben nicht den Trip gebucht, der von dem Schiff angeboten wurde, weil die viel zu teuer sind. Die schlagen da ja so richtig auf, sondern wir haben das dann individuell, wie es dann heißt, im Bootsjargon, haben wir diesen Trip gebucht über so Einheimische. Und dann ist es sehr viel günstiger. Aber trotzdem zahlst du halt, ich will nicht lügen, 100 Euro für so einen Trip. Und den lässt du natürlich nicht einfach so verfliegen. Aber ey, die war so krank, Mann.
Ja, das ist echt crazy. Ich glaube, wir reden in der nächsten Bromance Studies Folge über die Kreuzfahrt und wie das so ist mit Kindern. Also da, ich habe 1000 Fragen und es ist ja leider so, dass wir uns mittlerweile die Antworten aufheben für die Podcast-Folgen. Und wenn ich dich frage, wie geht's, dann schickst du mir vielleicht ein Foto aus dem Urlaub und den Rest muss ich dann warten, bis wir miteinander sprechen. Ich freue mich wie ein Flitzebogen, auch darüber mehr zu erfahren. Ich habe 1000 Fragen zu Kreuzfahrten. Die Folge kommt am Dienstag raus, falls ihr aktuell hört. Ich würde gerne noch hier aufräumen mit, also Klischee will ich nicht sagen, aber zumindest mal eine andere Sichtweise darstellen, und zwar über Handwerker. Wir haben ja hier auch schon mal geäußert, dass es nicht so ganz einfach ist, Termine einzuhalten oder zu bekommen mit Handwerkern. Da wird man so durch die Luft gewirbelt wie ein Staubkorn in einem Tornado, wenn man auf einen Termin wartet, wird abgesagt, verschoben, nicht eingehalten. Aber ich habe jetzt ein Gegenbeispiel erlebt. Willst du hören?
Ja.
Und zwar...
Was hättest du gemacht, wenn ich Nein gesagt hätte?
Hätte ich es ja trotzdem erzählt.
Suggestivfrage.
Ja, genau. Kennst du so Leute, die sich selber Fragen stellen?
Ja, auf jeden Fall. Sich selbst eine Frage stellen ist ein sehr gutes Mittel, wie ich gelernt habe, wenn du so Vorträge machst. Also weißt du, wenn du so Dinge zusammenfassen möchtest. Ja. Also was haben wir gelernt? Und dann fasst du es nochmal zusammen.
Mhm, genau. Ich erzähle es dir einfach. Und zwar hatten wir jemanden von einer Sicherheitstechnikfirma hier bei uns, weil wir uns gefragt haben, ob ein Fenster bei uns vielleicht ein bisschen besser einbruchgesichert werden müsste. Und zwar dieses Badfenster, du weißt, wovon die Rede ist. Allen anderen will ich natürlich jetzt nicht Adresse oder ähnliches nennen, aber es wird am Ende sowieso rauskommen, dass alles sicher ist, insofern no stress. Aber wir haben uns halt gefragt, ob man da vielleicht noch so ein Gitter nachrüsten könnte, auch aus Schutz, weil vielleicht mal da irgendwie ein Kind, was zu Besuch ist, reinfallen könnte. Das war so, so eine...
wow, okay, ja, da habe ich aber wirklich sehr viele Gedanken gemacht. Ich kenne dieses Fenster, da hätte ich jetzt nie drüber nachgedacht, ob ein Kind reinfallen kann. Also, das wäre wie, also das Kind hätte keine Augen.
Ja, ganz genau, richtig. Das muss also schon ein Kind sein, was da massiv hochklettert und rumklettert, und das Fenster müsste gleichzeitig geöffnet sein und keiner in der Nähe. Insofern die Wahrscheinlichkeiten sind gering. Aber wir hatten halt so Thema Einbruchschutz. Ja, muss man ja immer wieder sich hinterfragen, ist das alles so safe, wie das sein kann oder wie man sich sicher fühlt. Und hatten halt jemanden da aus der Nähe. Ich habe bei Google Maps gesucht, nach so einer Sicherheitstechnikfirma, und gesagt, ja, der soll mal vorbeikommen und schauen, ob er uns ein Angebot macht. Dann kam der vorbei, pünktlich auf die Minute, sehr freundlich von Anfang an, und hat dieses ganze Ding gecheckt, und lange Rede, kurzer Sinn, er hat gesagt, das ist voll sicher, so wie das ist, also von abschließbaren Griffen über diese Pilzkopfzapfen oder wie die heißen und dreifach verglast, das ist, also da bricht so leicht keiner ein, wenn man das nicht einfach offen stehen lässt, und er würde von so einem Gitter abraten, erstens, weil es scheiße aussieht und weil man das gar nicht so einfach in diese Wärmedämmung reinbohren kann. Und dann habe ich mich halt ein bisschen schlecht gefühlt, weil wir so ohne Auftrag auseinandergegangen sind, er war ja auch bei uns inklusive Anfahrt, und habe dann gedacht, komm, dann frage ich ihn noch eine andere Sache, vielleicht kann er da ein bisschen was noch dran verdienen, weil wir nämlich mit der Hauseingangstür ein Thema hatten. Die hat sich nicht automatisch verriegelt seit ein paar Wochen. Ja, die müsste eigentlich so zufallen und dann so rupp, 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 so ein elektronisches Schloss. Das hat er sich auch angeguckt, Zeit genommen dafür, gar kein Problem, und hat aber nicht die Lösung gefunden. Dann hat er sich eine Stunde später per E-Mail gemeldet und hat gesagt, ich glaube, ich habe die Lösung gefunden. Ich habe in der Mittagspause mal in die Bedienungsanleitung online geguckt. Auf Seite 24 steht, Sie müssen nur diesen einen Knopf 3 Sekunden gedrückt halten. Dann probiere ich das so aus und die Funktion war wieder hergestellt. Du konntest mit einem Knopfdruck zwischen Tag- und Nachtfunktion hin und her switchen und da hat wahrscheinlich ein Kind drauf gedrückt und dann war halt das im Tagmodus, sodass die Tür sich nicht mehr alleine verschließt.
Ja, guck.
Und ich so, krass, der war jetzt umsonst bei uns, der hat uns in seiner Mittagspause die Lösung geschickt, statt gemütlich eine Currywurst zu essen. Und dann habe ich zu den Nachbarn gesagt, ja, wir müssen dem doch irgendwie, der soll uns was in Rechnung stellen. Der soll halt einfach sagen, er ist zu uns gefahren und hat eine Stunde recherchiert, soll halt, keine Ahnung, was das kostet, 100 Euro auf die Rechnung packen. Habe ihm das vorgeschlagen und er so, nee, kein Stress, ich habe ja auch was dabei gelernt. Vielleicht können Sie mir eine Google-Bewertung schreiben.
Ja, cool.
Und da habe ich gedacht, also das ist wirklich ehrenhaft, habe ihm dann noch eine tolle Bewertung geschrieben, wo er sich krass dafür bedankt hat und ich so, ja, das ist ja wohl das absolut Mindeste und wirklich absolut freundlicher, perfekter Handwerker, so wie man sich's vorstellt.
Fantastisch, sehr guter Typ.
Ja.
Bringt mich direkt zu der Frage, ihr habt doch so eine Kamera auch gekauft, hast du die angeschlossen mittlerweile?
Ja, habe ich.
Und?
Finde ich gut. Also ich musste erstmal so die Benachrichtigungsfunktion ein bisschen anpassen, weil die ungefähr 300 Mal am Tag mir eine Notification geschickt hat, wenn irgendjemand auf die Terrasse ist. Aber das kann man ja auch anpassen und ist cool. Also mit Licht gleichzeitig.
Ist das Licht gut?
Ja, das Licht ist schon gut, ja.
Okay.
Ja.
Nee, aber ich frage nur, weil unsere Sicherheitskamera, die wir an der Tür haben, da ist jetzt aus irgendeinem Grund einfach mal so ein Glas abgefallen, das Glas vor der Linse.
Ja.
Und ich bin überhaupt nicht zufrieden. Ist ja voll die teure Kamera gewesen. Blöderweise ist natürlich die Rücksendefunktion von Amazon jetzt schon wieder verstrichen.
Ja.
Und ich überlege, ob nicht auch die, also wir hatten, ich kann es so sagen, wir hatten die teuerste, die es gibt, glaube ich, Netatmo, hat der Nachbar, hat er empfohlen, habe ich mitgenommen, dachte mir so, ja, muss ich nicht selbst recherchieren, habe die gekauft. Und im Nachhinein wäre ich jetzt bei Eufy gewesen, von denen ich noch 2 Kameras auch gekauft habe, von denen ich super zufrieden und überzeugt bin. Und diese Netatmo-Geschichte, das gefällt mir gar nicht, ehrlich gesagt. Naja.
Naja, du hast mir das ja dann auch den Tipp gegeben. Die von Eufy haben wir jetzt auch mit Solar, also dass man kein Kabel legen muss. Das ist bei uns im Außenbereich einfacher gewesen und die funktioniert gut. Ich habe sie jetzt noch nicht festgebohrt, weil ich mir mit der Position noch unsicher war, aber funktioniert bisher einwandfrei, ohne Wartung und sonstiges.
Wie kann man denn eine Kamera installieren ohne festbohren?
Ja, ich habe die jetzt erstmal an diesen Sichtschutzzaun mit so Kabelbinder festgemacht, um einfach die Position zu checken. Also die liegt nicht
aber
da,
ist doch
sondern
okay.
Ja, es sieht halt
ich
nicht
die
so
auch
schön
alle
aus.
Mit Kabelbindern gemacht. Ja. Kamera, das ist ja die Hauptfunktion, muss ja nicht schön aussehen, sondern die sollte vor allem nicht auffallen.
Ja, im ersten Moment denkt man so, toll, wenn da jetzt ein Einbrecher kommt, dann kann er mit einem Clips die Kamera klauen. Auf der anderen Seite, die kostet halt auch nur 79 Euro und die Bilder sind trotzdem gespeichert. Also falls jetzt er dann nach seinem Einbruch die Kamera mitnimmt, habe ich trotzdem die Aufnahmen. Und im Vergleich zu den Wertsachen, um die man Angst hat in der Wohnung, sind diese 79 Euro ja vernachlässigbar.
Naja gut, aber mit was soll denn der Einbrecher? Da bräuchte er ja das passende Werkzeug, um den Kabelbinder überhaupt durchzubekommen.
Eben.
Wir haben ja mal, als wir in Frankfurt gewohnt haben, 2 Schritte zurück, als wir in Frankfurt gewohnt haben, wurde nächtlich, ich glaube es war 3 oder 4 Uhr, wurde bei den Nachbarn, da haben wir in der Wohnung gewohnt, und in der Wohnung neben uns wurde eingebrochen. Wir lagen im Bett, meine Frau meinte, boah, ich höre hier irgendwelche Geräusche. Und ich so, das kann nicht sein, die Nachbarn sind im Urlaub. Sie so, doch, ich höre was, geh mal gucken. Gucke aus dem Fenster raus in Richtung der Wohnung von unseren Nachbarn. Und da waren halt einfach 2 Dudes, die versucht haben, den Rollladen hochzudrücken. Dann haben sie ihn mit einem Cuttermesser abgeschnitten. Also sie haben sich so dämlich angestellt wie nur was.
Ja.
Und Polizei gerufen, die weggerannt, bla bla bla, Polizei da. Riesenaktion und das ganze Haus war halt völlig in Aufruhr. Und dann haben wir alle als Hausgemeinschaft, soweit ich mich erinnere, bei der Polizei so ein Sicherheits-, nicht Training, aber so ein Training gemacht, was man machen kann, um seine Wohnung sicherer zu machen. Da ging es auch um die Pilzkopfdichtung, um abschließbare Fenstergriffe und so weiter. Und da sagte der Polizist, das Wichtigste, was man als ja, Bewohner quasi wissen muss, ist, dass die nicht vorbereitet kommen, diese Einbrecher, ja, sondern die haben einen großen Schraubenzieher dabei und mit dem versuchen sie, in Fenster zu kommen. Das probieren sie auch nicht dreimal, wie es bei uns war. Die waren halt Blade, die haben es halt wirklich, die haben ja über eine halbe Stunde da gearbeitet. Nur deswegen hatten wir die Möglichkeit, da zu gucken. Aber normalerweise gehen die mit dem Schraubenzieher ins Fenster rein, zack, gucken, kriegen wir es auf. Wenn es nicht funktioniert, ist es schon zu laut und sie gehen weiter und gehen einfach zum nächsten. Und in dem Fall von dir mit der Kamera, da müssten sie ja sogar noch so einen Knipser dabei haben, um den Kabelbinder durchzuknipsen, weil das, mit dem großen Schraubendreher kommt er nicht rein.
Richtig, man hat so die Vorstellung, dass das alles so richtig krass Hightech-Banden sind, aber das sind Gelegenheitsdeppen, die mit keinem großen Werk, du kannst ja auch nicht mit einem Brecheisen durch die Gegend laufen und dann mit einer Schubkarre die ganzen Laptops und Wertgegenstände mitnehmen, sondern das ist...
Ja, pass auf, da kann ich dir auch mehr sagen. Da kann ich dir auch mehr sagen. Von wegen Gelegenheitsbanden, so ist auch nicht, weil da sagte die Polizei, zumindest für den Raum Frankfurt in Sachsenhausen, wo wir gewohnt haben, das sind häufig ausländische Banden. Sie sagten häufig rumänische Banden, die nach Deutschland gekarrt werden, denen es auch scheißegal ist, ob die gefilmt werden oder nicht, weil die halt nicht in Deutschland sind und überhaupt nicht belangt werden können. Mhm. Die sind einen Tag, einen Abend da, gehen in die Wohnungen rein, dann haben die, das haben wir tatsächlich auch selbst mal mitbekommen, weil also es war wirklich, das war Einbruchs-Hotspot, muss man sagen. Häufig waren die auch aus auf so Akkus von E-Bikes, weißt du? Aha. Und dann haben die irgendwo in der Nähe, haben die ein Lager und da bringen die Sachen hin, die brechen den ganzen Abend, brechen die irgendwo ein und dann haben die ein Lager in irgendeinem Vorhof oder sowas und da stellen die dann die Fahrräder rein, die Akkus und so weiter. Mhm. Und irgendwann fahren die dahin mit einem Lieferwagen, zack, knallen da alles rein, geht innerhalb von wenigen Sekunden und dann hauen die ab wieder nach Rumänien oder was auch immer, wo die herkommen. Und tatsächlich bei einem anderen Einbruch war es so, dass das Fahrrad vom Nachbarn so einen Tracker drin hatte, so einen GPS-Tracker, ja. Da wurde bei uns in die Garage eingebrochen und dann hat er halt sofort die Polizei gerufen, bla bla bla, hat gesagt, hier, GPS-Tracker, ich weiß, wo das Fahrrad ist, es ist nicht weit weg. Die Polizei ist da hingefahren und tatsächlich war genau in so einem Hof einfach mehrere Sachen und sie haben zwar die Einbrecher nicht bekommen, aber zumindest die Diebstahlware,
na, cool,
die dort gelagert hatten. Also ja, es ist echt, echt verrückt. Diese Welt ist vor allem, wie ich finde, so, ja, skrupellos ist fast das richtige Wort, weil es ist denen einfach scheißegal, ob du die siehst oder nicht, weißt du? Ich stand am Fenster, als bei den Nachbarn eingebrochen wurde, hab das Fenster noch aufgemacht, hab gesagt, ey, geht mal da weg, ja? Die sind in meine Richtung gekommen. Es war ihnen vollkommen egal, ob ich das Gesicht sehe oder nicht. Mhm. Sie sind in meine Richtung gekommen, um abzuhauen. Und zwar nicht in Highspeed, sondern sie sind einfach weggelaufen, weißt du so?
Ja, so abgebrüht schon, richtig?
Ja, die wissen, es kann ihnen keiner was.
Selbst ja,
wenn sie
okay,
belangt außer, werden, weißt du, sie haben, sind keine deutschen Staatsbürger, ajo.
Ja, aber ein bisschen muss dir doch die Pumpe gehen, oder, wenn du da einbrichst. Also kann ja auch sein, dass da, weiß jetzt nicht, ein Hund am Start ist oder halt jemand auf diesen Moment gewartet hat, der halt doch irgendwie mit Waffen ausgestattet ist. Also ist ja jetzt nicht, hört man ja nicht in Nachrichten insofern totale Panikmache. Aber wie, also ich habe schon bei kleinsten Dingen eine massive Aufregung. Also ich meine jetzt nicht bei kleinsten Diebstählen, sondern bei alltäglichen Sachen. Wie kann man denn so abgezockt sein, einfach regelmäßig einzubrechen? Stumpft man da ab? Wahrscheinlich schon.
Ich glaube, du musst das wirklich ein bisschen geil finden. Ich glaube, jeder hat ja mal was gestohlen, ne? Also behaupte ich jetzt einfach mal, ich kann da für mich sprechen. Wir haben früher nach der Schule gab es so einen kleinen Kiosk und da war es immer so wie so eine Mutprobe unter Jungs, dass man so, keine Ahnung, Apfelringe klaut oder sowas, weißt du? Nichts, worauf ich stolz bin, aber haben wir halt gemacht. Aber dieser Moment, dieses Adrenalin, was da ausgeschüttet wird, wenn du das einsteckst und dann rausgehst, das war schon immer krass. Und ich kann mir vorstellen, dass du dafür schon gemacht sein musst. Also, dass du das richtig geil findest. Spannenderweise übrigens habe ich das überhaupt nicht mehr. Also, es ist eher sowas, wo ich heute sage, das würde mir mehr Kopfzerbrechen bereiten, dieses Gefühl, als dass ich da was Positives rausziehe. Also ich hätte gar keinen Bock, irgendwas zu klauen.
Ich hatte, stand am Wochenende vor einer halblegalen Entscheidung und habe mich auch so entschieden, dass ich da keinen Bock drauf habe, weil ich nämlich mein erstes Basketballspiel gemacht habe. Habe ich dir auch noch gar nicht erzählt, ne?
Nee.
Ich habe ja wieder angefangen und bin komplett angefixt, habe einen Verein gefunden Und mit einem Kumpel am Wochenende wollte ich beim ersten Spiel teilnehmen. Und es gab aber Probleme mit meiner Spielberechtigung, mit meinem Pass. Also der alte Verein musste das freigeben und ich habe dort seit 3 Jahren nicht mehr gespielt, deswegen war es voll komisch, dass ich da nicht sowieso freigegeben war. Und dann habe ich am Wochenende noch versucht, die Abteilungsleiterin anzurufen, zu nötigen, das freizugeben. Die hat sich aber quergestellt und hat signalisiert, sie hat da jetzt keinen Bock drauf, aber ich wollte halt unbedingt spielen. Und dann meinten so andere, ja, also man kann jetzt auch bei so einem, man kann auch sagen, man stellt einen neuen Pass aus und macht dann halt einen Schreibfehler beim Namen. Also man macht dann statt ja. Nick, schreibt man halt Dick lässig oder man schreibt Nick Carter lässig oder so. Und das wäre normal.
Ein Schreibfehler, Nick Carter lässig. Ups, der Name ist da so reingerutscht.
Ja, und das wäre jetzt nicht das erste Mal und dann könnte ich wenigstens spielen. Und ich so, Alter, ich habe Bock zu spielen. Und aber da habe ich gemeint, das kann ich nicht machen. Dafür bin ich zu sehr regeltreu und Allmann mittlerweile, dass ich solche Dinger mache. Da habe ich gar keinen Bock. Also weißt du, da würde ich mich gar nicht wohlfühlen bei dem Spiel. Am Ende kriegt es doch irgendwie der Verband raus und dann, also die Strafe ist ja nicht drastisch, dann verliert halt die Mannschaft das Spiel. Ja, es wäre einfach nur dumm. Und da hatte ich keinen Bock drauf. Und später hat es dann zum Glück doch noch funktioniert, dass jemand anderes aus dem alten Verein mich freigeben konnte und ich halt auf reguläre Art und Weise spielen konnte. Aber das war schon witzig, weil also es wäre wahrscheinlich nicht rausgekommen, aber ich konnte es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren.
Darf ich dich ab sofort Dick Carter nennen? Nein, Dick Classic. Auf jeden Fall Dick. Ich möchte dich bitte Dick nennen. Das wäre so gut. Alter, heute der neue Podcast. Leon Fröhlich und Dick Carter. Was war das? Also, das wäre mal ein richtig guter Künstlername gewesen. Dick Carter.
Ja, warum nicht?
Darf ich, ja? War das ein Ja?
Mach, was du willst.
Boah, das ist ein richtiger Insider, wenn ich dich ab sofort immer nur noch Dick nenne und jeder sich fragt, wieso. Und nur die Leute, die jetzt diesen Podcast hören, wissen, was ist der Hintergrund. Das wäre so richtig schön. Ich liebe solche Insider. Wir kommen zum nächsten Insider, okay? Ich ziehe eine Karte. Mhm. Ich habe das Kartendeck hier und ich ziehe folgende Karte, die ich an dich weitergebe. Oh, es ist deine Karte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dieses Kartenspiel ist so überragend gut. Das kennt uns einfach so gut. Deswegen passt diese Frage für dich einfach wie die Faust aufs Auge. Was ist deine To-Do-Liste für dein Leben? Und du kannst einfach deine To-Do-Liste rausholen.
Echt jetzt?
Ja, was ist deine To-Do-Liste für dein Leben? Und dann steht in Klammer noch Dinge, die du erleben möchtest.
Möchtest du jetzt so eine Bucketlist, so eine Traumgeschichte oder so konkrete Steps und Ziele?
Konkrete Ziele, okay. 3 Stück.
Okay, mein nächstes konkretes Ziel ist, dass wir von unserem Creator-Tum noch besser und richtig gut leben können. Das möchte ich gerne in den nächsten 12 Monaten schaffen.
Ich finde, das können wir mal ganz kurz, dann, das wirst du jetzt so übergehen. Aber wir haben noch nie darüber geredet. Ich finde, das ist eigentlich ein ganz cooler Ort, oder? Hier im Podcast mal darüber zu sprechen, was gerade bei uns so passiert.
Ja, schon, klar, auf jeden Fall.
Also nicht jetzt in aller Tiefe und Breite und so, aber ich finde, man kann schon mal sagen, dass wir, also viele, die den Podcast hören, werden es wahrscheinlich wissen, aber wir machen seit mittlerweile über 8 Jahren gemeinsam lustige Videos, Inhalte, Instagram, mit YouTube angefangen und so weiter. Und der größte Manko in Anführungsstrichen war immer, dass wir halt monetär daraus nichts gezogen haben, was für uns lange überhaupt kein Thema war, weil es einfach ein sehr geiles Hobby war und wir uns zum Spaß getroffen haben. Aber mittlerweile ist es einfach so, dass wir wirklich sehr, sehr viel Zeit auch investieren und an so einem Punkt stehen, wo wir uns entscheiden, ja, fast müssen, wollen wir in unserem regulären Job beim Hessischen Rundfunk mehr arbeiten oder gehen wir auch so ein bisschen diese Risikovariante und sagen, das, was das Hobby angefangen hat, könnten wir sogar zu einem Teil, das ist unser Stand aktuell, zu einem Teil auch als Lebensunterhalt einräumen. Und da stehen wir gerade. Also wir haben jetzt gerade die Entscheidung getroffen, dass wir uns einer Agentur angeschlossen haben und dass die jetzt in unserem Namen gucken, ob wir noch ein paar Werbepartner finden können, einfach um das, was wir so lieben, noch besser zu vermarkten. Und ehrlich gesagt fühlt es sich voll geil an. Für mich persönlich, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber wir sind halt in einer komfortablen Situation, dass wir nicht alles machen müssen, weil wir eben noch einen regulären Job haben, uns die Werbepartner aussuchen können, für die ja wir auch dahinter stehen, zu sagen, guck mal hier, wir haben jetzt Produkt XY, das haben wir uns eh gekauft, wir finden es voll geil, also können wir es guten Gewissens an euch weiterempfehlen. Und das liebe ich total. Also das ist ein richtig guter Schritt gerade. Fühlt sich richtig toll an.
Das, also was ich so toll daran finde, ist, dass man jetzt noch besseren Gewissens einfach genau das weitermachen kann, was wir eh schon gemacht haben. Also es fühlt sich jetzt nicht mehr so an, als ob man irgendwie immer die Freizeit investiert dafür, um ganz viel Kumpelzeit zu haben. Die haben wir trotzdem noch, aber wir können es uns auch jetzt leisten, weil wir halt auch das ein oder andere damit verdienen. Und das finde ich super. Also ich liebe es halt einfach. Deswegen machen wir doch den ganzen Kram, weil wir nie hinterfragt haben, ob wir überhaupt weitermachen wollen oder ob das alles so Sinn ergibt, sondern weil wir das einfach leben seit mindestens 5 Jahren, mehr oder weniger, also Vollzeit vielleicht nicht, aber so von den Gedanken her schon Vollzeit, ist es unser Ding. Und deswegen ist es cool, dass es gerade aufzugehen scheint. Und ja.
So ein kleiner Spoiler nur, dass es zum Beispiel sein kann, dass auch hier im Podcast demnächst eine kleine Werbeunterbrechung stattfindet, weil wir es mittlerweile ja oder momentan alles noch komplett ohne Gewinnabsicht machen, sondern einfach, weil wir mega Bock drauf haben. Aber wenn jetzt ein Werbepartner kommt und sagt, ey, wir wollen gerne den Fröhlich und Lässig Podcast sponsern und dann kriegen wir sogar noch Geld dafür, dass wir euch hier bestens unterhalten. Das wäre natürlich echt Premium, weil ihr was davon habt, weil es weitergehen kann und wir uns nicht hinterfragen müssen, boah, können wir einfach noch diese Zeit zum Aufnehmen, zum Schneiden und so weiter, können wir das überhaupt noch investieren oder haben wir die Zeit nicht, weil wir andere Sachen machen müssen, sondern es kann weitergehen dann vielleicht, weil wir dafür auch Geld bekommen, was geil wäre.
Genau, dann mache ich noch kurz weiter mit meinen anderen Steps. Das wäre dann keinen Stress mehr, gedanklichen oder weniger gedanklichen Stress mit dem Wohnungskredit zu haben. Also, dass man dann einfach so da ein bisschen noch sorgenfreier unterwegs sein kann, das wäre ganz toll, um dann noch mehr Quality Time mit Family und Kindern zu haben. Also, ich glaube, so verglichen mit anderen Vätern habe ich schon einigermaßen viel Zeit mit meiner Familie und meinen Kindern, aber trotzdem habe ich halt sehr viel im Kopf und Arbeit ist immer hart verdichtet. Ist jetzt auch nicht ungewöhnlich, wenn man kleinere Kinder hat, aber ich würde mir halt wünschen, dass ich auch guten Gewissens dann einfach so, ja, Ausflüge am Wochenende, Feierabend oder mal unter der Woche so ein Freitag frei ist einfach für mich die absolute Traumvorstellung. Weißt du, was ich meine?
Also nicht richtig. Weil also ein bisschen, du willst also den Kredit abbezahlen, um dann keine monatliche Belastung mehr zu haben, oder was?
Ja, um einfach zu wissen, ich oder vielleicht von dem Kredit 5 Jahre früher rauszukommen oder so, dass ich da jetzt nicht noch ewig drin hänge. Einfach.
Okay, aber das ist ja ein spannender Aspekt, ne? Weil theoretisch sagt man ja, sobald du dann, also aus Wirtschaftssinn, ne? Also wenn du jemanden fragst, der sich da noch viel besser auskennt, ich kenne mich ja gar nicht aus, ne? Aber alle sagen ja, investieren, 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 um eben dann finanzielle Freiheit zu erlangen. Und das ist ja, widerspricht ja eigentlich dem, Kredit abzubezahlen, sondern im Gegenteil, du müsstest ja quasi mehr Belastung aufnehmen, um dann wieder mehr Geld zu machen und dann vielleicht im Alter, und das ist ja eigentlich immer das große Problem, genug zu haben. Weil irgendwann hast du vielleicht den Kredit nicht mehr, was ja super wäre, aber du bist halt in Rente und kriegst nur 1000 Euro Rente und dann bleibst du bei sehr wenig.
Ja, aber da bin ich vielleicht auch, also in manchen Finanzfragen, ich versuche mich damit zu beschäftigen, aber in manchen Finanzfragen bin ich auch trotzdem noch wie so ein Neuntklässler, der versucht irgendwie alles, also ich trinke manchmal halt nur ein kleines Wasser im Restaurant, auch wenn es total irrational ist, weil ich gleichzeitig einen Kredit abbezahle, noch 35 Jahre und die 2,50 Euro jetzt auch keinen Unterschied machen, aber da bin ich halt so ein bisschen komisch und also ich glaube, es ist jetzt auch nicht ganz ungewöhnlich, dass einen so ein Kredit halt auch belastet, ja, so eine lange Zeit und deswegen ist so meine Idee, ein bisschen mehr finanzielle Freiheit, um dann private Freiheit zu haben, so mit Familie und Kindern und Freunden. Weil es gibt schon noch coole Events und Erlebnisse.
Ich sehe immer nur diese Instagram-Videos, weißt du, wo so Finanzgurus sagen, ja. Boah, kauf dir keine Wohnung und wohn selbst drin. Das ist das Schlechteste, was du machen kannst. Ja. Sondern kauf lieber eine Wohnung, vermiet die und wohn selbst zur Miete.
Ja, 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 natürlich. Aber ich habe auch so geile Verarsche-Videos gesehen von einem Typ, der sagt so, okay, you start and you buy a house. And then you sell it and you buy two houses. Now you have 8 houses. And when you have 8 houses, you sell them and then you have 16 houses, okay? Once you have 50 houses, you can also have 100 houses, okay? And then you sell it to yourself and you are a millionaire. It's easy. Just follow me. Und so dumm sind halt auch diese Ratschläge. Und letztendlich ist es doch ein bisschen komplizierter in der Realität.
Aber es klingt easy.
Ja,
so mache ich das
genau.
Jetzt auch.
Step 1, buy a house. Okay, warum nicht?
Und damit kommen wir zu unserem heutigen Scheiternfall. Der Scheiternfall, ich habe es angekündigt, handelt von Team Togo. Wir haben schon mehrfach hier darüber gesprochen. Und es ist wirklich, es klingt wie, kennst du noch Cool Runnings?
Ja, das war der jamaikanische Bob-Film, oder?
Genau.
Also über das Jamaika-Team, ja. Genau.
Genau, wo die gesagt haben, wir sind Jamaikaner und wir wollen jetzt bei der Bob-WM, glaube ich, mitfahren. Und alle so, hä, aber ich habe doch überhaupt kein Eis. Und dann haben die trainiert und waren sehr, sehr erfolgreich. Und so ja. Ähnlich ist auch die Geschichte um Team Togo. Der besondere Twist an Team Togo ist, dass ich einen von den zwei Machern im Hintergrund quasi kenne.
Mhm.
Und zwar geht es um Enyo Hergen und Steve Grundmann. Und mit Enyo Hergen habe ich früher Fußball gespielt, hier in Wiesbaden.
Aha.
Der Enyo war schon immer so ein Exzentriker, sag ich mal. Unfassbar guter Fußballer. Aber ich glaube, einer von den Leuten, die früher, weißt du, es gibt auch so Kinder, die früher so mit 5, 6 Jahren, die schon geheult haben nach einer Niederlage, weißt du? Weil die so überehrgeizig waren.
Ja, mein Sohn.
So einer war der Enyo, glaube ich.
Mhm, okay.
Also sehr, 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 sehr gut, aber halt wirklich sehr ehrgeizig immer und immer auch so einer, der verrückte Ideen hatte. Sagen wir es mal so. Und dazu passt, dass 2012 besagter Enyo und Steve gesagt haben: Ey, wir sind jetzt 30 und 31 Jahre alt, aber wie geil wäre das, wenn wir beim Skicross international bei einer Weltmeisterschaft teilnehmen.
Aha.
Ich sag mal, also ja, solche Ideen hat man, glaube ich, als Kumpels, oder? Also es könnten wir sein, die sagen, ja, das wäre wirklich geil.
Wann war das? Nochmal, in welchem Jahr?
2012 war das und dazu kommt, Skicross war so gerade en vogue.
Genau.
Das erste Mal olympisch war Skicross 2010. Und seit 1998 wurden da die ersten Weltcups gefahren. Also ein total neuer Sport gewesen, der damals extrem dankbar von dem Olympischen Komitee angenommen wurde, weil Skicross ist das, wo du so eine Bahn mit Buckeln runterfährst, ich glaube 4 oder 5 nebeneinander, Skifahrer, und du darfst dich halt aus der Bahn werfen. Also es ist erlaubt mit Körperkontakt und am Ende zählt der als erstes unten ankommt, als Gewinner.
Ja, also es ist jetzt nicht so Körperkontakt wie Eishockey und darf auch nicht illegal sein, aber es ist nicht vermeidbar, dass du auch mal dich berührst. Aber es darf jetzt nicht sich weggekrätscht werden, nicht, dass da ein falsches Bild entsteht. Aber es ist halt eine Sportart, die Olympia auch geholfen hat, noch ein bisschen spannender zu werden, was ja Olympia immer versucht, weil halt die Fahrer nicht mit ihren Hightech-Anzügen auf so einer abgesteckten Piste fahren und du im Fernsehen gar nicht checkst, wie schnell die eigentlich sind. Das merkst du halt erst, wenn die gegeneinander fahren und halt auch mal, das gehört leider dazu, du dich an solchen heftigen Crashes erfreust. Also ja, oder zumindest die Spektakulärität wahrnimmst. Geile Sportart, wirklich. Und ja, über so über Olympia und die Disziplin haben wir hier auch schon mal ein bisschen gesprochen, als es um Breakdance ging. Aber ja, Skicross finde ich geil und deswegen habe ich nach dem Jahr gefragt, weil ich konnte mir schon denken, dass es relativ frisch war, weil auf solche Ideen kommt man ja, wenn sowas gerade neu ist, wenn man denkt, oh, da könnte ich noch dabei sein. Das ist noch nicht so ausgeprägt, die Sportart. Da könnte ich doch noch leichter in die Weltspitze vordringen.
Das haben die beiden tatsächlich auch in Interviews gesagt. Also es war damals, 2012, ein riesen Medienhype.
Mhm.
Und Steve Grundmann hat damals im Interview gesagt, wir sind zu alt, um im deutschen Team noch einmal anzugreifen und bei Olympia für unser Heimatland zu starten. Daher suchten wir einen Exoten. Kurz zu dem was die beiden damals gemacht haben. Wie gesagt, 30 und 31 waren sie und es waren jetzt nicht irgendwelche Dullis. Ja? Also Steve Grundmann war an der Uni München und hat gerade seinen Doktor in Wirtschaftsgeografie gemacht. Und der Enyo, der, wie gesagt, mit dem ich Fußball gespielt habe, es passt auch, Skicross übrigens, weißt du, so Kontaktsport, vollwärts, Vorgas, vollwärts, Vorgas, Vollgas, vorwärts, so rum. Ja, so einer war das halt, weißt du?
Ja.
Der war Immobilienkaufmann in Wiesbaden. Ich glaube, bei seinem Vater. Ich glaube, sein Vater hat eine sehr große Immobilienfirma. Wahrscheinlich war er da angestellt. Ich vermute, er war so ein bisschen auf der Suche, so Lost and Found-mäßig. Keine Ahnung, ich habe mit dem gar nichts zu tun. Es war so einer aus der Mannschaft, mit dem ich wirklich gar nichts. Wir haben zwar Fußball gespielt, aber privat überhaupt nichts mit ihm zu tun gehabt. Dann haben die beiden gesagt: Ey, 2010, Skicross, neue Sportart. Das wäre doch geil, wenn wir in 2 Jahren, 2014 in Sochi, bei den Olympischen Winterspielen teilnehmen würden.
Ja.
Und klar, ja, das war eine neue Sportart und es gab noch nicht so viele Athleten. Das Zitat habe ich gerade vorgelesen. Also dachten sie sich, wir suchen uns ein Land, das vielleicht noch gar kein Skicross-Team hat. Mhm. Und Spoiler, Togo hatte noch kein Skicross-Team.
Komisch.
Das liegt daran, dass es in Togo nie schneit. Also ich habe mal geguckt, im Durchschnitt sind es da 30 Grad. Das liegt an der Nähe zum Äquator. Und zwar durchgehend. Also die haben keinen Winter. Da ist einfach das ganze Jahr über 30 Grad. Die kennen keinen Schnee. Es gibt einen Berg, der hat, ich glaube, 900 Meter Höhe. Und da ist aber natürlich kein Schnee. Und die hatten einen Freund mit togolesischen Wurzeln, dem sie diese Geschichte gepitcht haben. Und der sagte, oh ja, du, ich kenne da jemanden, ich stelle den Kontakt her. Dazu kommt, dass Togo 6 Millionen Einwohner hatte damals. Sprich, die Wahrscheinlichkeit, dass du jemanden kennst, der jemanden kennt, der da was machen könnte, ist jetzt auch nicht ganz unwahrscheinlich.
Mhm.
Dieser Typ konnte halt was machen. Und es kam dann direkt 2012 dazu, dass sie eingeladen wurden, vom damaligen togolesischen Präsidenten, nach Lomé, die Hauptstadt, zu fliegen und quasi ihre Idee zu pitchen. Und der Präsident fand es halt geil, ja. Hat gesagt, ja, easy peasy, könnt ihr machen, weil der hat es natürlich als Marketingaktion für sein Land erstmal gesehen. Ja?
Welcher Präsident?
So von Togo.
Der Staatspräsident, der Regierungschef. Echt jetzt?
Ja.
Oh, krass.
Wer sonst soll denn sagen, ihr könnt Flagge.
Der Präsident vom Nationalen Sportverband oder sowas. Aber.
Nein. Der togolesische Präsident hat gesagt: Ey, das wäre doch eine geile Marketingaktion für mein Land, wenn tatsächlich Togo bei Olympia in Sochi teilnimmt. Das wäre doch super.
Ja.
Und dann hat er den auch in Aussicht gestellt. Ich meine, das ist eine Schnapsidee gewesen. Ich will nicht wissen, wie sie auf diese Idee kamen. Aber er hat ihnen in Aussicht gestellt, dass sie mit der togolesischen Staatsbürgerschaft, die du natürlich bräuchtest, um für Togo bei Olympia teilzunehmen, überhaupt kein Problem hätten. Also togolesische Staatsbürgerschaft, easy, hätten sie bekommen. Die haben dann tatsächlich auch direkt einen Skiverbund ins Leben gerufen. Und zwar mit besagtem Freund mit togolesischen Wurzeln, der aber eigentlich aus Deutschland war. Der wurde dann Präsident von diesem neu gegründeten nationalen Skiverband, Roger Evenamede, und Togo wurde dann tatsächlich auch anerkanntes Mitglied bei der, wie heißt das, FIS oder FIS, also beim Internationalen Skiverband.
Das ist, glaube ich, der FIS.
Der FIS, also sie wurden offiziell anerkanntes Mitglied bei der FIS als Togo, als Mannschaft, wo kein Schnee herrscht. Und diese Anmeldung, um Mitglied zu sein bei der FIS, war die Grundvoraussetzung, um bei den Olympischen Spielen eine Mannschaft melden zu dürfen. Also es war alles in die Wege geleitet, damit tatsächlich diese zwei Deutschen für Togo bei den Olympischen Winterspielen teilnehmen. Und die beiden waren schon so, oh mein Gott, außer der Schnapsidee wird einfach eine Teilnahme bei Olympia. Weißt du, die waren beide sportlich, ja? Aber ich glaube, damit gerechnet haben sie wirklich nicht.
Also, wenn man das jetzt so hört, denkt man so, oh ey, was für Kappen, ne? Aber auf der anderen Seite höre ich auch uns, die hier
ja, schon.
in den Podcasts immer rumspinnen. Wäre das nicht ein Ding? Guck mal, wie könnte man das dribbeln, dass man das vielleicht schafft? Nicht illegal, aber clever. So, lass uns doch für Togo starten. Also ist natürlich auch ein bisschen absurd, wenn man, also ist ja auch ein ein großer Kritikpunkt im internationalen Sport, ja, mit diesen Nationalitäten und Teilnehmerländern, weil es gibt durchaus Staaten, die das im großen Stil machen, eben aus Marketing, dass Sportler eingekauft werden, zum Beispiel Katar bei der Fußball-WM sowieso, aber auch bei Leichtathletik sind halt viele, glaube ich, Äthiopier und Kenianer, die ja eine krasse Leistungsdichte haben, die wechseln dann halt zu Katar, wo sie ein wenig einfacher die Qualifikationen schaffen, um halt der Beste im Land zu sein. Und dann hast du halt da so ein Land groß auf der Brust stehen, wo es vorher nicht stattgefunden hat. Also das ist auch nicht immer beliebt in der Branche. Aber also ich finde allein Team Togo klingt halt schon nach perfektem Marketing. Es ist jetzt rein vom Namen her besser als Team Kamerun oder Team Libanon. Weißt du, was ich meine? Ja. Team Togo. Cool.
Team Togo. Es gab drei Probleme, vor denen die sich dann befunden haben. Erstes Problem, die Finanzierung, weil Togo hat zwar gesagt, wir unterstützen das Vorhaben, aber sie stellen selbst keine finanziellen Mittel bereit. Mhm. Das heißt, die beiden, Enyo und Steve, haben den Großteil aus der eigenen Tasche gezahlt und haben dann geguckt, können wir irgendwie Sponsoren finden. Die Geschichte war halt so gut, dass es nicht unwahrscheinlich war mit den Sponsoren und sie haben auch Sponsoren gefunden.
Das ganz zweite kurz Problem will ich aber sagen, das ist aber will ich aber hoffen, dass der Präsident nicht auch noch Geld gegeben hat. Stell dir mal vor, du bist Steuerzahler in Togo und dann gönnt sich der Präsident ein Skicross-Team mit zwei Deutschen, die dann bei Olympia teilnehmen sollen. Also gut, dass das nicht gefördert wurde.
Das zweite Problem war die Staatsbürgerschaft. Mhm. Die togolesische, habe ich ja gesagt, wurde ihnen bereits zugesichert. Es blieb und bleibt aber die deutsche Bürokratie, weil grundsätzlich hatten die Idee, dass sie einen zweiten Pass erhalten. Also, dass sie Deutsche bleiben, aber eben die zweite Staatsbürgerschaft mit Togo annehmen. In Deutschland ist es zwar grundsätzlich möglich, aber dafür braucht es dann eine sogenannte Beibehaltungsgenehmigung. Und die zu bekommen, ist schon für Personen schwer, die seit vielen, vielen Jahren im Ausland leben. Und für Personen, die dann ihr neues Zweitland, Togo, erst einmal besucht haben, ist es natürlich nicht unbedingt einfacher. Auch wenn die Geschichte super ist, da sagt der deutsche Staat nett, ah ja, let's go. Ja? Also das war das zweite Problem. Ich löse noch nicht auf, was da jetzt bei rumkam. Ich lese erstmal die Probleme vor. Ja?
Ja.
Das dritte Problem ist natürlich dann der sportliche Aspekt, die Rangliste. Weil um an den Olympischen Winterspielen im Skicross teilzunehmen, müssen die Athleten trotzdem natürlich vorher Weltcuprennen fahren. Also es ist nicht so, dass es heißt, so, wir haben jetzt die verschiedenen Länder und los geht's. Jedes Land darf drei Leute schicken. Sondern du musst über die World Ranking List FIS-Punkte sammeln. Mhm. In den meisten Jahren sind da ganz oben dann die Kanadier, die Amerikaner, Österreicher, aber auch die Deutschen. Und bei Olympia dürfen dann maximal 4 Fahrer einer Nation bei dem Rennen an den Start gehen. Und für die wegfallenden Athleten aus den Skicross-Hochburgen rücken dann Fahrer von unten nach, bis eben die Liste mit 32 voll ist. Kannst du dir vorstellen?
Okay, ja.
Das also du hast Kanada 4, Amerikaner 4, Österreicher 4, Deutsche 4 und der Rest wird dann aufgefüllt von unten mit Nationen, die auch Sportler haben, die FIS-Punkte gesammelt haben. Sprich, es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass du das schaffst, weil es einfach nicht so viele Länder gibt, die oder gab, die überhaupt Skicrosser gestellt haben. Aber du musst halt vorher Rennen fahren und diese FIS-Punkte sammeln.
Du musst zumindest Teil des Ganzen sein, aber bei Olympia ist halt die große Chance, weil jetzt, wenn du zum Beispiel als, lass mich ein Land nennen, was da so am Rande immer mitfährt, ich hätte jetzt fast Luxemburg gesagt, aber die haben schon auch die ein oder anderen Athleten, aber ich glaube, es gibt auch Spanier zum Beispiel im Rennzirkus, die selten Medaillen gewinnen, aber wenn halt die 20 anderen Kanadier, Schweizer und Schweden vorne wegfallen, dann kann es halt trotzdem sein, dass du dann als Spanier bei Olympia mitfahren darfst. Aber du darfst halt keine Null sein.
Genau. Das waren die drei Probleme. Und jetzt kommen wir mal wieder zu dem, was diese, es war ja nicht nur eine Aussage, ne? Die haben das wirklich offensiv betrieben, was das gemacht hat in der Medienwelt. Ich habe gesagt, es hat eigentlich so ziemlich jedes Medium darüber berichtet, im Fernsehen, in Zeitungen, Tagesspiegel, einen riesen Artikel über die beiden gemacht. Aber es kam tatsächlich auch in der Sportwelt extrem gut an. Mhm. Ralf Eder, das war damals der Sprecher der deutschen Skicrosser, hat gesagt, er findet die Aktion super. Je populärer der Sport wird, desto besser. Klar, das war ein junger Sport und so ein bisschen Marketing dafür war super. Die haben direkt Trainingsangebote bekommen von den Nationalteams, also den Skicross-Nationalteams aus Norwegen, der Schweiz und Frankreich, dass sie da mit denen trainieren können, ganz offiziell.
Ja.
Also auch krass. Und die beiden haben das auch sehr, sehr ja, intensiv und sportlich betrieben. Also die haben nicht gesagt, wir machen hier jetzt so eine Dulli-Aktion, sondern die wollten sportlich was reißen und haben dann zum Beispiel Konditionstraining mit den Munich Cowboys, dem Football-Team, gemacht.
Ah.
Also die haben sich da offiziell, nicht offiziell, das ist das falsche Wort, sondern die haben sich da wirklich Sportteams angeschlossen und professionell, ist das richtige Wort, trainiert.
Okay. Von den Munich Cowboys war einer bei mir im Studium. Ich habe ja in München studiert und ein Footballer war dort dabei, der den Traum hatte, NFL-Profi zu werden. Absolute Mensch-Maschine. Olli hieß der. Würde ich gerne mal wissen, was der mittlerweile macht. Aber dann haben die vielleicht mittlerweile zu dem Zeitpunkt zusammen trainiert. Die waren Bundesliga-Team, die Munich Cowboys damals, haben im Dante-Stadion gespielt. Wollte ich eigentlich immer mal vorbeigucken. Lustig, wie das auch zusammenhängt. Aber sorry für den Ausflug, das kam nur gerade so raus aus meinem Hirn.
Ja, mega geil. Ich liebe es ja, dass tatsächlich dann plötzlich auch unsere persönlichen Biografien so ein bisschen verwoben sind. Ich meine, du kanntest wahrscheinlich jemanden, den ich kannte, und die haben gemeinsam trainiert. Ist das nicht? Es heißt doch immer, die Welt ist ein Dorf. Über was, wie viele Ecken bist du verwandt? Naja, ist ja auch egal.
Über 7.
Was glaubst du, hat es denn geklappt mit den Beinen? Wir kommen so ein bisschen zur Auflösung. Hat es geklappt? Sind sie für Togo im Skicross angetreten?
Ich glaube, es hat am Ende an der Passgeschichte gehakt. Weil sportlich hätten die schnell Fortschritte machen können, sofern sie ein bisschen skitalentiert waren. Und das hätte man auch, wenn alle Rahmenbedingungen passen, 3-4 Jahre durchhalten können. Aber ich schätze, dass die deutsche Bürokratie ihnen Steine in den Weg gelegt hat.
Sehr guter Tipp. Sie sind nicht als Team Togo beim Skicross in Sochi angetreten. Das kann ich schon mal sagen. Man findet nicht, und deswegen habe ich auch versucht, den Ennio nochmal zu kontaktieren, aber ich hatte leider keine Nummer von ihm und ich habe auch keine Nummer bekommen über verschiedene Wege. Ich hätte ihn gerne gefragt, woran lag es denn jetzt letzten Endes? Man findet da nicht die eine Aussage, weil, na klar, es haben alle Leute darüber berichtet, dass sie das machen wollen, aber als es dann nicht geklappt hat, hat sich dafür keiner mehr interessiert. Was ich aber gemacht habe, ist zu gucken, finde ich raus, woran es lag. Und ich glaube, es lag an mehreren Dingen. Zum einen haben wir ja gesagt, sie müssen FIS-Punkte sammeln. Und Ennio ist tatsächlich offiziell Rennen gefahren. Der zum Beispiel beim Mittenwald-Skicross 2011 ist er Rennen gefahren, nie oben mitgefahren bei den Besten. Und er hat nicht einen einzigen offiziellen FIS-Punkt geholt, obwohl er Rennen gefahren ist. Mhm. Also sprich, allein daran lag es schon. Steve Grundmann ist nicht mal Rennen gefahren, also da war es rein sportlich auch unmöglich. Und was ich gefunden habe, ich habe geguckt, was machen die beiden eigentlich heute? Und da kommen wir so ein bisschen zu dem, was unser Scheitern-Podcast ausmacht. Also ich finde hier geilste Scheitern-Geschichte, weil die hatten wahrscheinlich eine super gute Zeit. Das ist eine Geschichte,
ja,
die du erzählen kannst. Besser geht's gar nicht.
Weißt du noch damals, als wir beim Präsidenten saßen? Ich würde gerne wissen, was sie da gegessen, was sie getrunken haben, was das für eine Location war, da einfach so hofiert zu werden. Das ist die Geschichte deines Lebens, wenn du mit dem Präsidenten zusammen hockst und über das Skiteam sprichst.
Pass auf, und ich habe geguckt, was machen die eigentlich heute? Und der Ennio ist mittlerweile bei POC oder POC, diesem Hersteller für
Helme.
Das ist Skihelme unter anderem. Also er ist
und
auch dem
Brillen.
Skisport so ein bisschen treu geblieben.
Ja.
Ist da auch ein relativ hohes Tier. Und jetzt kommt es. Steve Grundmann ist mittlerweile Stadtentwickler, wohnt mittlerweile in München. Also sehr erfolgreicher, sag ich mal, sehr erfolgreich im Berufsleben. Aber Steve Grundmann war der Trainer von Kasete Naufahu Skien. Sagt dir das was?
Nee.
Dieser Mensch ist als erster Skifahrer aus Tonga, das ist ein Land in Ozeanien, an der alpinen Ski-WM 2022 in Peking teilgenommen.
Nee.
Und er war der Trainer. Und da gab es einen Bericht, dass Steve Grundmann diesen, wie heißt er, Kasete Naufahuskin trainiert. Er ihm angeblich das Skifahren beibringen musste, weil er das gar nicht konnte. Aber dieser Typ halt eine völlige Begeisterung fürs Skifahren entwickelt hat, sich tatsächlich qualifiziert hat. Und Steve Grundmann war halt der Trainer von ihm. Also er hat es selbst nicht geschafft, bei einem internationalen Wettbewerb teilzunehmen, aber er hat einen anderen, und zwar jemanden aus Tonga, das ist ein Land in Ozeanien, hallo? Ich meine, ja, ich will jetzt auch nicht Skifahren auf der allergrößten Liste haben. Hat er tatsächlich
da weder Schnee noch gebracht. Berge, glaube ich zumindest.
Richtig.
Ich glaube, das ist also so eine richtige, perfekte Südseeinsel, wie man sich das vorstellt, also aus Reisesicht.
Ist das nicht geil?
Ja, das, doch, es gibt hier doch relativ hohe Berge, sehe ich gerade, aber es ist wirklich sensationell. Also, Team Togo und Team Tonga, ich stehe ja auch immer auf so Namen und Klang und so weiter, das ist ja jetzt gar nicht so weit auseinander und zeigt auch, dass du mit Scheitern Wegbereiter für was anderes sein kannst. Auch wenn du es selber nicht hinbekommst, bist du vielleicht trotzdem ein Pionier in irgendeiner Form. Mega geil, das liebe ich, die Geschichte. Ich habe auch noch was mitgebracht und weil wir schon mal gesagt haben, wir bleiben dran an den Geschichten, so mit Augenzwinkern, aber ich nehme es mittlerweile doch ein bisschen ernst. In dem Fall passt es einfach sehr gut. Könnt ihr euch noch an Folge 8 erinnern? Hai von Hanföl, an das Hanf-Startup Green Pioneers?
Also ich so ja.
Dumme Frage in den Raum, wenn keiner antworten kann. Habe ich gerade gemerkt.
So dein Ding heute, glaube ich.
Ja. Jedenfalls, ganz aktuell wurde das Strafverfahren gegen Green Pioneers eingestellt. Also, die hatten ja damals damit zu kämpfen, dass ihnen ja bandenmäßiger Handel vorgeworfen wurde und dass man sich, dass man high werden kann von dem THC in den Seifen und Cremes, wo man schon ja sehr viele Seifen oder ein sehr intensives Bad einnehmen muss, um da wirklich high von zu werden. Und jedenfalls hat das Landgericht Fulda diese Anklage fallen gelassen, weil sie im Fall einer Verurteilung die Schuld der Angeklagten als zu gering einsehen und es besteht kein öffentliches Interesse mehr an der Verfolgung. Das bringt allerdings den Gründern nichts mehr, denn die sind leider insolvent und das Unternehmen besteht nicht mehr. Das wollte ich der Vollständigkeit halber nur einmal hier droppen.
Ja, spannend. Paw Patrol, heute von Nick the Quick. Nick, du hast was mitgebracht.
Ja, geht's euch auch manchmal so? Die nächste Frage, geht's dir auch manchmal so, Leon, dass du Social Media überdrüssig bist? Also, wir beschäftigen uns ja jetzt auch beruflich, kann man ja mittlerweile sagen, nachdem wir vorhin drüber gesprochen haben, damit gute Videos zu machen oder bestmögliche Videos auf Social Media und da stumpft man so ein bisschen ab, hat schon viel gesehen, man analysiert so die Machart und oft ist es so, das wieder, bla bla bla, aber es hat mich erwischt vor kurzem mit einem Video, wo ich so in den Bann gezogen wurde, als hätte ich zum ersten Mal TikTok geöffnet und davon möchte ich dir und euch gerne erzählen, weil da ein bisschen mehr dran hängt. Das Video startete aus der POV-Perspektive mit einem Kerl, der einen handgroßen Stein in der Hand hat. Auf dem Stein stand ein Name drauf, Olaf, und er wirft diesen Stein auf den Boden und kickt den so über so einen asphaltierten Waldweg, also durch einen Wald durch. Und die Bildunterschrift war Day one of kicking a stone until it's round.
Kicking, und er will den einfach nur treten.
Genau, kicking. So, und das ganze Video sah so aus, dass er diesen Weg entlang gelaufen ist und diesen Stein immer wieder vor sich gekickt hat. So wie wir das als Jungs früher immer gemacht haben, wenn man auf dem Weg zur Schule war oder sonst was. Also ich jedenfalls. Das war eins meiner Hobbys. Und ich feiere es auch, wenn mein Sohn das macht, einfach so einen Stein durch die Gegend zu kicken. Das war's, das ja?
Das ist doch völliger Bums. Also ich... Also im ersten Moment denke ich mir, das ist doch völliger Bums, aber ich will halt wissen, wie es ausgeht.
Exakt.
Also so. Ich sage, das funktioniert nicht, also damit, so alt wird er nicht, bis es rund wird, aber ich will halt wissen, wie es weitergeht.
Richtig. Oh,
ich bin ja jetzt schon angefixt. War es erfolgreich, das Video?
Ja, es war erfolgreich. Also ist auf jeden Fall sechsstellig gewesen. Ganz genau weiß ich es nicht mehr. Und ich bin auch auf den Account und es gab ein paar mehr Videos. Also ich habe dieses Day One Video angezeigt bekommen, gab aber auch schon weitere und sehr stringent. Immer dieselbe Perspektive, immer dieselbe Musik. Und am Anfang und am Ende wird so dieser Zustand des Steins aus der Nahperspektive gezeigt. Manchmal siehst du, dass so eine Ecke abgeplatzt ist. Dann ist die Schrift nicht mehr so gut zu sehen. Dann wird der Stein wieder runtergeworfen und es sind verschiedene Wege. Also es ist ein bisschen abwechslungsreich, weil du kannst es natürlich überall drehen. Aber ansonsten kickt er halt diesen Stein durch die Gegend in der Hoffnung, dass der am Ende rund wird.
Sieht man irgendeine Veränderung?
Man sieht eine Veränderung. Also da sind schon gute Dinger abgeplatzt. Aber ich bin von diesem Account abgekommen, weil ich lese mir dann immer die Kommentare durch. Und da war sehr oft so ein Kommentar in die Richtung wie, da hat wohl jemand zu oft Celtics geschaut. Und ich rede jetzt nicht von den Boston Celtics, sondern Celtix. Habe ich ein bisschen nachrecherchiert. Und Celtics ist ein Kerl, in erster Linie YouTuber, das ist ja auch gerade so ein Trend, so Videos macht mit so langen Stories, so wie Tomatolix heißt der, glaube ich. Ein Monat joggen gehen. Was passiert, wenn ich jeden Tag joggen gehe? Oder so Geschichten, ja. Und solche Sachen macht er auch. Und der hat halt anscheinend diesen Trend gesetzt, indem er eine Videoserie gemacht hat, die ultra erfolgreich auf TikTok war. Und zwar Day One of Cleaning a Stone, also ein Stein putzen, bis er am Ende wie ein Spiegel aussieht. Also bis er glänzt wie ein Spiegel.
Und aber das finde ich hotter als kicken.
Ja, genau, richtig. Und deswegen ist das ist halt das Original. Und wenn man ernsthaft drüber nachdenkt, kann ein Stein, der gekickt wird, auch nicht rund werden, sondern ein Stein wird rund, weil er vom Wasser umspült wird und nicht vom Kicken. Das ist viel zu großer Impact, als dass der rund wird. Das wird nicht funktionieren. Aber er hat halt dieses Steinputz-Ding gemacht und unzählige Videos gemacht, also teilweise über 10 Millionen Aufrufe auf ein einzelnes Video. Das war so erfolgreich, dass Zabex, unser bekannter Streamer, den wir also einmal getroffen haben bei einem Event und der mir mein iPhone-Ladekabel wie sagt man da? Er hat es nicht geklaut, aber er hat es halt nicht vergessen zurückzugeben.
Er hat es verrafft.
Er hat es vercheckt. So, das ist meine Geschichte mit
Zabex. Witzigerweise hat Zabex uns eigentlich gefolgt. Dann hast du ihm geschrieben, hier, Digga, mein Ladekabel ist weg.
Ja.
Ich musste ein neues bestellen. Kannst du mir die Hälfte schicken? Daraufhin ist er uns entfolgt. Also so richtig guter Kumpel ist es nicht.
Nee, genau, richtig. Aber er hat die 25 Euro bezahlt. Wahrscheinlich zähneknirschend, ja. So, und der hat, also der ist ja gerade die absolute Twitch-Maschine, hat darauf reagiert in einem Video auf die Einnahmen von Celtics. Und das finde ich ganz spannend und erklärt auch, warum es viele Nachahmer gibt von diesen Steinvideos, nämlich nicht der einzige Account dieser Steinkicker. Der hat nämlich offengelegt, Celtics, dass er alleine mit TikTok in einem Monat 6.000 Euro verdient hat.
Ui.
Und wir beide wissen, wie schlecht man mit TikTok verdient. Es geht mittlerweile sowieso nur noch, wenn man Videos hat, die länger als eine Minute sind. Und er hat einfach das Game so gedribbelt, dass er immer Videos hatte, die eine Minute zwei lang waren. Und das hat aber dazu geführt, dass er einfach dort ein richtiges Einkommen hatte. Ja? Und ist jetzt bekannt als der Steinputzer.
Ich frage mich jetzt, ob wir da nicht was draus machen können.
Team Togo-Vibes.
Nein, du hast ja selbst gesagt, das mit dem Kicken, es war eine dumme Idee, weil es geht ja um Wasser, was den Stein umspült. Du könntest doch einen Stein nehmen, gleiche Geschichte, wie lange braucht es, bis der rund ist, und dann lässt du Wasser von oben auf den Stein laufen, brauchst dann da vielleicht so eine solarbetriebene Pumpe, dass du nicht immer wieder Wasser nehmen musst, sondern die Pumpe pumpt es hoch und dann läuft immer Wasser von oben drauf. Und dann beobachtest du die Veränderung, filmst es, kannst noch so geile Zeitraffer-Videos machen, und es würde mich tatsächlich sehr interessieren, wie lange es dauert, bis da eine Veränderung zu sehen ist.
Ja, das ist geil. Also finde ich wirklich geil. Das könnte man auch als Livestream machen, weil das geht ja dann von alleine. Und das ist dann halt
es gibt sogar bei Action, habe ich mehrfach gesehen bei Instagram, gibt es so Seepumpen, die genau das machen.
Mhm.
Mehr brauchst du ja nicht. Weißt du, die pumpt nach oben und da lässt du es dann wieder rüberlaufen. Fertig.
Ja.
Das wäre ein Satz von 10 Euro. Lass uns das machen. Jetzt mal ernsthaft.
Das ist schon eine witzige Idee. Dann müssen wir. Ja, warum denn nicht? Also ich finde jetzt halt, Stein, nachdem wir drüber gesprochen haben, ist ein bisschen abgegriffen, aber gleichzeitig...
Wieso denn? Das ist doch hier entstanden. Das ist doch das Geilste, was geht.
Okay. Ich finde es witzig, die Idee.
Das wäre die erste Idee, die wir umsetzen. Wirklich umsetzen.
Und dann einen Livestream draufhalten. Das wäre überragend.
Kein 24-7-Livestream, weil das wäre das Problem bei einem 24-7-Livestream. Da habe ich mehrere Sachen gelesen, dass das mittlerweile von allen Plattformen eigentlich unterbunden wird, weil die es nicht wollen.
Ja, okay.
Aus verschiedenen Gründen. Also vor allem Twitch, habe ich gelesen, will keine 24-7-Livestreame mehr, weil das... Die wollen die Gesundheit des Creators schützen, bla 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 bla. Mhm. Und deswegen lassen sie keine 24-7 Livestreams mehr zu.
Deswegen mussten wir letztens irgendwie bestätigen, dass wir noch live sind, weil, also dass man nicht einpennt. Da wird immer so eine Benachrichtigung geschickt. Bist du noch da? Wie beim Fernseher, damit er sich nicht automatisch ausschaltet.
Ja, genau. Also das muss ja auch nicht. Es reicht ja, das 2, 3 Stunden, 4 Stunden laufen zu lassen, easy peasy.
Aber ich mach doch, die Zeit habe ich jetzt auch nicht. Dann fasst meine Frau sich endgültig an den Kopf, wenn ich jetzt sage, ich baue jetzt im Garten hier eine Pumpe und filme einen Stein, bis er rund wird.
Dann, aber brauchst du nicht, das ist doch einmal, du machst so ein Handy hin und dann drückst du auf live und gehst weg.
Ja, aber das muss ja dann trotzdem hochgeladen werden, bearbeitet, Musik drunter, die Captions, die Kommentare beantworten. Du weißt selber, mein Freund.
Bei dem Livestream.
Bei einem Livestream nicht, aber wenn wir jetzt über TikTok oder sowas reden oder Instagram, dann musst du es ja auch befüllen. Da habe ich keinen Bock
mehr. Da kann ich mir nicht vorstellen, wie das aussehen würde. Ich denke jetzt nur an Livestream erstmal.
Ja.
Das wäre schon machbar.
Ja.
Wir denken nochmal drüber nach.
Wir denken drüber nach. Wir bleiben da dran, wir sagen euch Bescheid.
Und wir hören uns dann einfach in 2 Wochen wieder. Diese Folge hat mir unfassbar Spaß gemacht. Vielleicht auch, weil ich so nach dem Urlaub so ein bisschen Entzug hatte. Also lange nichts gemacht, lange nichts gehört. Deswegen hat es mir extrem Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, lieber Nick. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge, mein Freund.
Geht mir ganz genauso. Toll, dass ihr dabei seid. Toll, dass ihr regelmäßig am Start seid, liebe Scheitis. Und wir wünschen euch eine tolle, erfolgreiche Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.